Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Persönlichkeiten aus Oberösterreich ungefiltert. Heute darf ich Ihnen eine faszinierende und inspirierende Persönlichkeit vorstellen. Carmen Breitwieser, die seit Anfang 2024 die Geschäftsführung und Verwaltungsdirektion des Klinikum Welskeskirchen innehat. Carmen Breitwieser bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung mit. Von ihrer Tätigkeit als Leiterin des Corona-Krisenstabs bis hin zur Rolle als Bezirkshauptfrau von Steierland hat sie immer wieder bewiesen, dass sie nicht nur Verantwortung trägt, sondern auch mit innovativen Ideen und strategischem Geschick überzeugt. In unserem Gespräch werfen wir einen Blick auf ihre neue Rolle, ihre Visionen für das Klinikum und die Herausforderungen im Gesundheitswesen. Und natürlich erfahren wir auch mehr über den Menschen hinter der Führungspersönlichkeit. Freuen Sie sich auf ein Gespräch, das sowohl berufliche als auch persönliche Einblicke bietet. Mit einer Frau, die ihr Herz am rechten Fleck hat und sich mit Leidenschaft und Kompetenz ihrer neuen Aufgabe widmet. Herzlich willkommen, Carmen Breitwieser.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Meine erste Frage vorweg, damit wir ein gemütliches Gespräch führen können, ging aufs Du über.
Sehr gerne.
Sehr schön. Danke, Carmen. Carmen, erzähl einmal, was hat dich dazu bewegt, die Geschäftsführung des Klinikum Welskirchen zu übernehmen?
Das ist zum einen der ganz einfache Grund, dass ich mir keinen spannenderen Tätigkeitsbereich vorstellen könnte als das Gesundheitswesen. Und zum anderen, dass ich sehr gerne Dinge mache, wo ich auch tatsächlich dann die Wirkung sehe. Und das hat mich bewogen, die Leitung des Klinikums Welskirchen zu übernehmen.
Welche beruflichen Erfahrungen aus deiner Vergangenheit kommen dir in deiner neuen Rolle besonders zugute?
Ja, das sind tatsächlich sehr viele. Ich habe beim Land Oberösterreich in der Direktion Verfassungsdienst die Gesundheitslogistik übergehabt, also Gesundheitsgesetze, vorbereitet und von daher natürlich ein fundiertes Wissen gehabt. Es ist dann auch in der Rolle der Bezirkshauptfrau von Steierland, durfte ich die Sprecherin aller Bezirkshauptmannschaften für die Gesundheitsagenten unter anderem sein. Und ich habe in dieser Rolle auch war Sprecherin der Sozialhilfeverbände, die ja natürlich logischerweise mit den Krankenanstalten viel zusammenarbeiten. Und der Sozialbereich und der Gesundheitsbereich sind sich ja doch sehr verwandt. Und nicht zuletzt habe ich dann die Rolle der Leitung des Landeskrisenstabes übernommen und war da schon wirklich auf Du mit auch tatsächlich den Krankenanstalten in Oberösterreich und darüber hinaus.
Wie hast du den Wechsel von der Landesverwaltung in ein Ordensspital erlebt?
Es hat alles etwas. Das Leben ist reich, das Leben ist schön. Der Wechsel ist ein interessanter. Es ist einfach viel unmittelbarer. Im Spital ist täglich etwas, wo man die Auswirkungen merkt, wo man Entscheidungen treffen muss. Und es kommt meinem Naturell sehr zugute.
Was sind deine kurzfristigen oder auch langfristigen Ziele für das Klinikum?
Also kurzfristig ist einmal ganz klar, wobei man sagen muss, ich bin schon bald ein Jahr dort, dass ich auf dem aufbauen kann, was dort vorhanden ist. Und das ist neben einer sehr, sehr langen Geschichte auch ein wirklich gutes Funktionieren des Miteinanders. Die kurzen Wege, die werden auch immer gelobt, aber sie sind auch wirklich unbezahlbar. Das heißt, ich möchte fortführen und schon noch ein bisschen mit meinem Fußabdruck dort ankommen und weitergehen. Langfristig ist es so, dass ich glaube, dass die Gesundheitslandschaft eine sehr volatile ist. Es tut sich immer sehr viel, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass das Klinikum Welskirchen immer seinen Platz haben wird und dass dieser Platz ein guter, großer und unübersehbarer sein wird. Das ist meine Aufgabe. Sehe ich als meine Aufgabe im Klinikum.
Das Thema Pflegemangel. Der Pflegemangel ist ja ein großes, großes Thema seit einigen Jahren schon. Wie gehst du konkret mit dieser Herausforderung um?
In gewisser Weise ist mein Zugang zu den Menschen generell der, dass man respektieren muss, was alles geleistet wird, dass man natürlich im Rahmen des Möglichen und auch einfordern muss. Also es ist nicht so, dass man nur sagt, alles ist gut. Aber auch ich sehe es auch in der Pflege. Da wird wahnsinnig viel geleistet und oft ist ein Problem eher das Ergebnis dessen, dass man wo nicht genau hinschaut, dass man nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Und ich hoffe und möchte im Haus und überall etablieren, dass die Pflege die Sichtbarkeit bekommt, die ihr zusteht. Es ist klar, die Medizin kann ohne die Pflege nicht funktionieren und die Pflege an sich ist in einem Krankenhaus auch ohne Medizin, ich will nicht sagen wertlos, das nicht, aber man kommt in ein Krankenhaus, um behandelt zu werden und dann gesund gepflegt. Aber es würde nicht reichen, nur operiert zu werden und dann nicht gepflegt und umgekehrt, nur zur Pflege kommt man in ein Pflegeheim, aber nicht in ein Krankenhaus. Und deswegen ist es ein Miteinander, ein Zusammenarbeiten und diese Kultur, die möchte ich noch stärker verankern im Haus. Das heißt ein Wahrnehmen und ein vorsichtiges Aufeinander zugehen von allen Seiten. Das ist auch das Schöne in einem Krankenhaus, dass dermaßen viele Berufsgruppen hier sind und tätig sind und auch notwendig sind und jeder seine Rolle hat, die nicht wegzudenken ist. Und deswegen sehe ich auch in der Pflege die Möglichkeit, neben den monetären Wünschen und dergleichen, dass man die Pflege so platziert, dass man sagt, ja, ich bin gerne Pflegekraft und habe da auch meine eigene Aufgabe.
Was hat sich denn seit Corona da überhaupt verändert, was die Pflege betrifft?
Ganz ehrlich, ich glaube, Corona hat alle immens gefordert. Und es ist nicht nur in der Person eines Menschen gelegen, ob man das schafft, sondern es ist auch ganz einfach von der Physiologie her, sind manche belastbarer, manche weniger belastbar. Das sieht man auch immer wieder. Es ist eine ganz normale Sache, dass Menschen unterschiedlich konstituiert sind. Das heißt, Pflege war bestimmt gefordert. Ich glaube aber auch zu erkennen, dass es eine Spirale ist. Und wenn ich aus der nicht aussteige und immer wieder nur darauf repliziere und auch immer wieder nur das Schlechte sehe, dann werde ich niemanden motivieren, diesen Beruf anzunehmen. Und diese Spirale zu durchbrechen, ist eben auch so ein kleines Ziel von mir, auch bei uns im Haus, dass man, und wir sind ja nicht ganz unmaßgeblich, aber andererseits reicht's schon, wenn ich es bei uns schaffen würde, dass man sagt, nein, ich gehe gerne und bewusst in die Pflege. Und ich glaube, die Forderungen sind da, die sind immer da. Aber in Wahrheit geht es nicht nur um die Forderungen, sondern darum, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen in die Pflege gehen, auch eben mit der Maßgabe, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Sprich, was meine ich, dass man so oft angerufen werden muss, um einzuspringen. Das verstehe ich, dass das belastend ist. Und da ist es an uns, das so zu steuern, dass das nicht immer der Fall ist. Gleichzeitig ist es aber nur dann möglich, wenn ich ausreichend Pflege habe. Und die Pflege ist dann ausreichend vorhanden, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Also ein bisschen ein Teufelskreis.
Was kannst du noch dazu beitragen, dass Pflege wieder attraktiv wird bei euch im Klinikum Welskirchen?
Die Pflege, in der Pflege hat es ja irrsinnige Umbrüche gegeben, von der Akademisierung auf der einen Seite bis hin zu den Assistenzberufen, ich sage nur Pflege, Fachassistenz, Pflegeassistenz. Und dieses Gefüge ist aus meiner Sicht, und ich war ja schon vorher, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, im Kepler Universitätsklinikum für Personal und Organisation zuständig, auch bei der Zusammenführung dort, also höchst spannende Angelegenheit, drei Kulturen von unterschiedlichen Trägern. Ich brauche nur sagen, Stadt Linz und Land Oberösterreich. Also spannender geht's kaum damals. Und ich habe dort schon gesehen, dass die Pflege teilweise einen ganz anderen Stellenwert hat. Man braucht auch nur europaweit schauen. Das sind andere Aufgaben. Das ist eine eigenständige Aufgabe. Es muss aber auch die geben, die tatsächlich einfach am Bett stehen und die Menschen pflegen, von der Grundpflege, von der Körperpflege bis hin zu großen Aufgaben bei der Medikation und so weiter. Und diesen, bekannt ist es in der Szene unter dem Skill and Grade Mix, der muss funktionieren. Man hört immer wieder, diese Akademisierung hat natürlich manchen die Tür verschlossen zum Pflegeberuf. Und das ist sehr schade, das ist fast ein bisschen wie mit dem Med.at. Es gäbe viele, die das gerne machen würden, aber dann auch letztlich die Aufschulung scheuen, sei es nur wegen einem kleinen Englischmodul. Aber ich kann das nachvollziehen. Und das müssen wir im Haus, möchte ich im Haus dermaßen etablieren, dass man sagt, es gibt die, das firmiert auch unter ANP, Advanced Nurse Practitioner, und dann darunter, dass jeder seine Rolle hat. Jede Rolle ist genau wichtig, nur die Verantwortung ist ein bisschen abskaliert. Und das möchte ich bei uns im Haus, natürlich mit allen anderen, alleine kann ich gar nichts machen, so lebbar machen, dass man sagt, ja, ich gehe gerne ins Klinikum Welskirchen auch als Pflegekraft und ich entscheide mich ganz bewusst für die Pflegeassistenz, weil dort mache ich die Pflege am Bett. Ich mache ganz bewusst aber auch noch mehr über die FH, über die Absolvierung der Fachhochschule für Gesundheitsberufe, die wir ja auch in Wels haben, wo wir jetzt ein neues Ausbildungszentrum im Mai eröffnen werden, ein wunderschönes neues Gebäude, wo wir dann auch noch mehr machen können wie die akademische Ausbildung.
Ja, also eine Herausforderung trotzdem, die auf dich wartet. Was siehst du oder wo siehst du die Herausforderungen für die Krankenhäuser in den nächsten 5 Jahren allgemein?
Puh, da muss ich jetzt aufpassen, nicht zu politisch zu werden. Ich glaube, es liegt auf der Hand. Es ist zum einen aus meiner Sicht der, ich sage es jetzt bewusst, der Eingang in das Krankenhaussystem. Wir sehen, dass wir tatsächlich gerade in Wels, es ist so plakativ und auch medial bekannt, viele Facharztstellen, aber Kassenstellen, auch im Bereich der allgemeinen Medizin und beim Facharzt habe ich jetzt an die Dermatologie, an den Hautarzt gedacht, dass die fehlen. Und ich kann das auch wieder nachvollziehen, ich für mich selbst, aber auch für meine Eltern, für meine Kinder, für meine Familie, dass man, wenn man fürchtet, krank zu sein, vielleicht sogar schwerwiegender, dass ich dann nicht warten kann oder möchte, vielleicht ein paar Monate oder noch länger, wie wir derzeit die Situation tatsächlich vorfinden, sondern dass ich dann in ein Krankenhaus komme. Und mir persönlich oder einem persönlich ist es sehr schwierig zu unterscheiden, was ist es denn? Und da glaube ich schon, dass in der Regel der Ansatz digital vor ambulant, vor stationär auf jeden Fall wichtig ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch die Telefonnummer 1450 erwähnen, die sicher noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ja, ich druck's ein bisschen herum, weil ich auch die KI in diesem Zusammenhang nur erwähnen möchte. Es ist so, dass da noch Potenzial ist, aber man die Menschen nicht überfordern darf. Also man muss das so einführen, wie es jetzt auch aus meiner Sicht passiert, dass man es akzeptieren und annehmen kann und dass nicht jemand dann doch Termin bekommt und der andere nicht. Also das heißt, Krankenhaussystem, Eingang, Triage, wer kommt ins Krankenhaus, das muss man steuern. Ja, ich könnte noch sehr, sehr lange darüber sprechen, wie du merkst, liebe Karina.
Ja.
Das wäre ein Leib- und Leben-Thema von mir.
Es ist interessant, muss ich sagen.
Und zum anderen ganz kurz noch dann wieder sozusagen am Ausgang, weil wir viele Langlieger haben, weil wir sehen, dass gerade die Älteren und die multimorbiden Menschen dann oft keine Möglichkeit haben, das Krankenhaus zu dem Zeitpunkt zu verlassen, wo wir sagen, eigentlich wäre man entlastungsfähig. Und auch da wieder, ich verurteile niemanden, das sage ich jetzt auch als Tochter, so wie wir alle da sind, wahrscheinlich auch du, wir könnten uns nicht leisten, jetzt wochenlang zu Hause zu bleiben, ist auch wahrscheinlich gar nicht gewollt von den zu pflegenden Angehörigen, aber das muss nahtlos funktionieren. Es gibt Entlastungsmanagement, es gibt das Nahtstellenmanagement, es ist alles vorhanden, aber es muss noch mehr ineinander greifen.
Carmen, du hast gerade die KI kurz erwähnt. Welche Rolle spielt für dich die Digitalisierung und IT-Umstellung im Krankenhausmanagement?
Eine sehr große. Im Management sowieso, weil wir gerade eine große Krankenhausinformationssystemumstellung, wir nennen das KISS, hinter uns haben und man sieht, wie schwierig es ist, solche Systeme zu etablieren. Aber ich sage ganz bewusst, das ist nicht krankenhausspezifisch, sondern es ist überall so, wie man ein neues System hat, das kennen wir selber auch. Wo finde ich mich wieder? Aber ganz, ganz allgemein gesprochen ist, glaube ich, sehr großes Potenzial darin. Es ist nur, und es ist ein bisschen ein auf den ersten Blick eigenartiger Vergleich, aber wie mit dem tagesklinischen Anteil, man muss den Menschen klar machen, dass es gut, legitim und auch die Zukunft sein wird, dass man eben vielleicht vorher ein Bild macht oder ein Bild schickt, gerade zum Beispiel in der Dermatologie mit den Veränderungen der Haut. Ähnlich ist es mit der Tagesklinik, wenn ich auch den älteren Bewohnern sage, dass ich für einen kleineren Eingriff, und ich nenne bewusst keinen, obwohl mir viele einfallen würden, eben nicht mehr über Nacht bleiben kann, und das ist allgemein akzeptiert, dann funktioniert das auch ganz anders. Und so ist es mit vielen Dingen, wo viel Potenzial wäre, was man aber auch so anbieten muss, dass es die Menschen nehmen können. Das ist sicher jetzt nicht nur die Aufgabe eines Krankenhauses. Und ich sehe auch, dass es passiert, aber ich glaube, dass man da noch Nachdruck hineinlegen kann und auch schlichtweg auf Zeit setzen muss. Aber das Potenzial ist sehr groß, ist wirklich sehr groß und gerade jetzt auch in den Medien gelesen, dass gerade in Tirol das auch schon anerkannt wird, dass man eben Telemedizin betreibt, also in Tirol von der dortigen Kasse, wo das akzeptiert wird.
Gibt es Pläne, um die Zusammenarbeit zwischen dem Krankenhaus und den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen zu verbessern?
Die Zusammenarbeit ist schon sehr gut, weil die Ärzteschaft in diesen Fachgruppen gut organisiert ist und ich wirklich allen viel Vernunft attestiere. Es ist allerdings so, dass durch die verschiedenen Pfeiler, auf denen der niedergelassene Bereich beruht und das Krankenhauswesen beruht, die Zusammenarbeit ganz einfach faktisch nicht immer einfach ist. Vor Ort funktioniert es gut, faktisch ist es oft einfach erschwert.
Wie wichtig ist für dich die 120-jährige Tradition des Hauses bei deiner täglichen Arbeit?
Danke für die Frage, liebe Carina. Das ist nämlich sehr wichtig für mich.
Ja, schon.
Sehr, sehr wichtig. Ich möchte ein bisschen auch an der ersten Frage anknüpfen. Und zwar daran, dass man mir sehr wichtig ist, wofür ich arbeite. Und nicht nur die 120-jährige Geschichte, sondern auch die Gründung des Hauses durch den Stadtpfarrer Franz Flotzinger damals mit der Schwester Hildegard Borromäer. Es ist einfach, man spürt immer, dass eine große, gute und lange Tradition vor Ort ist und vor allem eine, die auf den christlichen Grundwerten basiert und das ist mir sehr wichtig. Unsere Trägerinnen sind ja zu 81% die Kreuzschwestern und zu 19% die Franziskanerinnen und in beiden Standorten sind auch noch tatsächlich Schwestern vor Ort und die haben eigentlich ihr ganzes Leben dafür in den Dienst der Pflege und der Menschen gestellt. Und das spürt man, das kann man auch nicht durch irgendwelche Kultur und Anführungszeichen substituieren. Das ist da oder das ist nicht da. Und das ist wunderschön zu spüren. Und man glaubt gar nicht, wie man das auch im Haus spürt und wie die Menschen auch auf die noch vorhandenen, noch hier in den Häusern lebenden Schwestern zugehen und das Suchen, dieses, ja, ich sage immer Transzendente, also irgendetwas, was unser Dasein ausmacht.
Carmen, du hast jetzt eine Besonderheit des Klinikums angesprochen. Und man merkt auch, dass du dich sehr wohl fühlst. Was macht das Klinikum Welskirchen noch für dich so besonders?
Es sind viele Gründe, nicht zuletzt, dass es einfach unser Krankenhaus war in der Familie. Meine Schwester hat dort die Ausbildung gemacht, Fachärztin unter anderem. Ich war mehrfach Patientin, ich habe meine beiden Kinder dort, bin von ihnen entbunden worden. Und es ist ein weithin sichtbares Zeichen eben auch der Nächstenliebe. Und das macht es nicht nur für mich besonders, für mich persönlich so besonders, sondern auch ganz allgemein für mich persönlich eben auch aus den vielen Erfahrungen, die ich dort machen durfte oder auch musste, weil es natürlich auch Behandlungen nach diversen Unfällen und dergleichen waren.
Du bist ja in Wels geboren. Wie wichtig ist dir dieser regionale Bezug jetzt auch mit dem Krankenhaus Welskirchen?
Also ich habe einen Teil meines Lebens auch im Ausland verbracht und auch in Wien studiert. Und ich bin auch sonst ein Mensch, der sich nicht sehr gerne in einen Kasterl stecken lässt. Man macht niemand gerne, aber ich ganz besonders nicht. Ich habe immer den Adler als mein Motiv gehabt und deswegen habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich mich in der Region generell wieder so wohlfühle. Aber es hat einen unglaublichen Mehrwert, das andere auch zu kennen, aber wo verankert zu sein und wirklich Heimat zu haben. Und wenn man jetzt unser Einzugsgebiet, die Versorgungsregion 42 hernimmt, das ist Wels, Everding, Christkirchen, dann ist das eine sehr besondere Region mit sehr, ja, guter Tradition und vielen Wurzeln. Und deswegen bedeutet es mir sehr viel, weil auch die ganze Verwandtschaft da aus der Gegend kommt, auch dort wieder tätig sein zu dürfen und den einen oder anderen Anknüpfungspunkt auch in vielen Gesprächen auch am Wochenende zu haben.
Wie schaffst du es, in so einem herausfordernden Beruf Energie und den Fokus vor allem zu behalten?
Es ist bei mir ein bisschen paradox, weil ich kann auch tatsächlich durch die Arbeit selbst mich auch regenerieren, wenn es nicht zu viel ist. Das ist ein Dynamo. Ich brauche irgendwie einen gewissen Grundantrieb, um wieder Energie zu erzeugen. Stress ist es nur, wenn es zu viele negative Dinge sind. Das ist das eine. Das andere ist ganz klar, wenn man auch nur Kleinigkeiten wieder zum Guten wendet, wenn man merkt, dass die eine oder andere Richtungsweisung eine gute war, dann bekommt man dadurch wieder sehr, sehr viel Energie. Und das braucht man natürlich, wenn es wirklich ganz, ganz viel ist, dann muss man dreimal durchatmen. Aber auch da muss ich sagen, dass ich ja dem lieben Gott sehr dankbar bin, dass man so viel Resilienz geschenkt hat. Das ist tatsächlich auch ein Geschenk. Und ich hoffe, es bleibt so.
Weiterbildung ist dennoch wahrscheinlich auch immer ein Thema für dich. Was bedeutet das für dich jetzt beruflich, aber auch privat?
Weiterbildung an sich? Ja, Weiterbildung, ich denke, ich sauge förmlich auf wie ein Schwamm, also offensichtlich ist das nicht nur bei Kindern so. Und ich bin auch sehr interessiert. Also es gibt Themen, da kann ich mich festbeißen wie ein Schäferhund, weil ich, wenn ich worüber spreche, dann auch sehr gut Bescheid wissen möchte. Und dadurch, dass die Arbeit auch in gewisser Weise ein Ausgleich ist, mache ich das auch fast zu jeder Tageszeit. Das mag verwundern, aber ich kann auch zu Hause im Wohnzimmer sitzen und was Fachliches lesen. Und dadurch ist Weiterbildung für mich, gehört ganz normal zum Leben.
Du hast ja auch Familie. Kannst du uns ein bisschen was über deine Familie erzählen und welche Rolle sie in deinem Leben spielt?
Die Familie ist der Anker schlechthin. Ich kann mir gar nicht erlauben, irgendwie mich selber auch nur sekundenweise aufzugeben, was natürlich auch passiert immer im Alltag irgendwie, dass man sagt, puh, jetzt geht's gar nicht mehr, weil ich eine andere Rolle habe, in der es völlig egal ist, was ich mache oder sonst oder was gerade heute wieder, mit dem ich zusammengetroffen bin tagsüber, ich bin einfach da und ich bin einfach Mama und ich möchte da gar nicht mehr sein. Ich werde auch nie mehr sein, sondern immer das Mädchen für alles. Und das ist ein unglaublicher Pfeiler und eine Erdung. Ich würde es fast sagen, bis zum Erdkern. Also solange ich gesund bin, wird mich diese Rolle tragen. Ich sage aber ganz, ganz bewusst, dass ich niemals so eine Tätigkeit wie jetzt übernehmen hätte können, weil ich die Tätigkeiten vorher nicht machen hätte können ohne meine Familie. Das ist also meine Eltern, meine beiden Schwestern und Tanten, weil die schon immer im Familienverbund auch auf die Kinder geschaut haben, sodass ich tatsächlich den Kopf frei hatte. Das ist ehrlich ein Geschenk. Das kann man ja nicht nur hoch genug einschätzen, sondern auch niemals ja kaufen oder ja, das hat man oder man hat es nicht. Und ich habe es, Gott sei Dank.
Carmen, wo findest du sonst noch Erholung und Inspiration, wenn der Berufsalltag mal ein bisschen stressig wird?
Ich habe mir früher angewöhnt, dann wieder ein bisschen abgewöhnt und jetzt bin ich wieder dabei, Bewegung zu machen. Bewegung in jedweder Form. Wir haben gerade vor Sommer letzten Jahres dann noch ein Rennrad gekauft, um diesen Flow zu kommen, dass der Kopf wirklich frei ist. Und wenn es ganz dick kommt und ich mir denke, puh, jetzt merke ich, dass die gesamte Carmen so ein bisschen Energielevel verliert, dann schaue ich, dass ich mich irgendwo hin beame, sportlich gesehen und irgendwie werden die Akkus wieder gefüllt. Es muss schon etwas sein, was ich dauerhaft mache, aber es reicht auch ein schneller Spaziergang. Da vergesse ich dann Zeit und Distanz.
Spaziergang, du liebst ja die Natur. Gibt es irgendwelche besonderen Orte, die du besonders liebst?
Es klingt pathetisch, ist aber so, dass ich tatsächlich ganz oft, auch mehrmals täglich, mich so begeistern kann über die Natur, sei es ein Wolkenspiel. Ich bin dafür bekannt bei meinen Nichten, dass ich 100.000 Wolkenfotos auf meinem Handy habe, weil es mich immer fasziniert, wenn so ein Sonnenstrahl durchkommt. Das heißt, ich kann mich tatsächlich an sehr vielen, sehr einfachen kleinen Dingen erfreuen. Mag ein bisschen eigenartig anmuten, aber so bin ich. Ganz besonders angetan haben mir schon die Berge. Immer schon. Also ich bin eine wirklich leidenschaftliche Skifahrerin. Ich habe damals ganz frech die Skilehrerprüfung gemacht in der Oberstufe, ungefragt, also war dann einfach weg. Das heißt, wenn ich auf Skiern stehe, dann ist es auch so ein Moment, wo ich in den Flow komme. Das heißt, Berge liebe ich ganz besonders, aber andererseits, wenn ich an den Sommer denke und das Meer vor mir weiß, und dann ist es einfach unglaublich, was die Erde alles zu bieten hat. Ergänzen, weil es mir persönlich wichtig ist, auch so, dass ich daheim meinen Garten habe und im Sommer furchtbare Finger habe, weil ich einfach dann wieder mal ohne Handschuhe irgendwo in der Erde herumgrabe, um irgendwas anzusetzen. Also auch das Haptische, das Produktive, das brauche ich und mache ich dann einfach.
Das holt einen auch runter, richtig?
Absolut, absolut. Das ist man dann nur mehr mit dem Materie, mit dem Material verbunden.
Carmen, was glaubst du, welche drei Werte müsste oder muss eine Führungskraft haben?
Puh, naja, sie muss auf jeden Fall mal authentisch sein. Ich habe das selber, wenn ein Mensch nicht zusammenpasst mit dem, was er sagt und wie er agiert und handelt und auch sich sozusagen gestikuliert, dann ist das schon einmal, hat er schon verloren. Das heißt auf jeden Fall mal authentisch, dann muss er trotzdem die Menschen an sich, ich sage jetzt nicht mögen, das ist immer so ein hoher Begriff, aber er darf auf jeden Fall kein Menschenfeind sein, weil wenn ich jedem schon mit Misstrauen begegne, dann kann ich nicht führen, weil wieso nicht mir jemandem zutrauen oder bitten, das zu tun, wenn ich ihm gar nicht so tue, als es kann. Also das heißt einmal grundsätzlich einen positiven Zugang zu den Menschen haben. Und ja, und auf jeden Fall gibt es sicher noch viele Dinge, aber einfach ad hoc kommt mir jetzt auch die Verlässlichkeit, dass man verlässlich ist, neben der Wertschätzung, also die ich schon unter dem zweiten Punkt sehe, dass ich den Menschen positiv gegenübergestellt bin.
Was war deine größte Herausforderung in deinem Leben, die du meistern musstest und die du auch dann gut gemeistert hast?
Das ist eine gemeine Frage.
Die erste aber heute hoffentlich.
Ja, das stimmt, aber eine, wo ich jetzt tatsächlich ein bisschen sprachlos bin, weil ich tatsächlich von mir behaupten kann, dass das Größte ist, dass ich einfach immer wieder mir sage, aufstehen, Krönchen richten, tief durchatmen und weitergehen. Also es sind viele, viele kleine Dinge, wo ich mir schon denken hätte können, boah, Wahnsinn, und eigentlich bin ich jetzt punziert für mein Leben oder sonst was. Manche werden wissen, wovon ich spreche. Diese Kombination größte Herausforderung und meistern, das so eins gibt's gar nicht. Sind viele kleine Dinge, oft auch die, wo man sich selber einen Fehler eingestehen muss, und sei es auch nur eine Unachtsamkeit, aber ich bin schon leider ein bisschen perfektionistisch veranlagt, was ich aber schon zurückgelegt habe, beziehungsweise reduziert habe und auch reduzieren musste, weil wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber wenn mir selber was passiert, dann bin ich meistens am selbstkritischsten.
Carmen, woran glaubst du?
Ich glaube an das Gute, ich glaube an das Schöne. Und zuletzt habe ich natürlich auch den christlichen Glauben, der mich immer erdet. Und dieser Satz, den ich vorhin auf die Familie gemünzt habe, man kann niemals tiefer fallen als in Gottes Hände, der trägt mich seit ich denken kann. Und der gibt mir auch sehr viel Halt und Stütze.
Carmen, meine letzte Frage nun. Könntest du eine Botschaft in die Welt hinaussenden? Wie würde diese lauten?
Also den Adressatenkreis, die hoffentlich diesen Podcast hören, denen möchte ich gerne mitgeben, dass man immer das halb volle Glas sehen soll und nicht das halb leere. Wir haben wirklich allen Grund, dankbar zu sein und sollen das letztlich auch sehen. Es hilft einem immens im Leben und es tut nicht weh und geht. Ganz einfach. Es gibt immer jemanden, mit dem man sich vergleichen kann. Aber vergleichen, fällt mir wieder ein Zitat ein, führt immer zu Undankbarkeit und Unzufriedenheit.
Carmen Breitwieser, vielen, vielen Dank fürs Kommen, für dieses total schöne und inspirierende Gespräch. Danke.
Herzlichen Dank, liebe Carina.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.